So. König ist und bleibt nur er, der wahre Thronfolger. So ist der Titel der heutigen Predigt. Alistair Begg ist ein amerikanischer Prediger, Bibellehrer. Und er hat einmal die Bibel, speziell das Alte Testament, mit einem Adventskalender verglichen. Der Alistair Begg ist übrigens schottischer Herkunft, das wollte ich noch sagen. Aber das tut nichts zur Sache. Also er hat die Bibel, speziell das Alte Testament, mit einem Adventskalender verglichen und hat gesagt, wenn man da so durchliest, dann ist das so, als öffnet man ein Türchen nach dem anderen, nicht unbedingt von Kapitel zu Kapitel, aber im Trend des gesamten Alten Testaments und ich würde sagen auch des Neuen Testaments. Und mit jedem Türchen, das man öffnet, wächst die Spannung, wächst die Erwartung. Da kommt etwas Großes. Da kommt jemand Großes. Da gibt es eine Verheißung, die der Erfüllung näher rückt. Man könnte auch einen anderen Vergleich nehmen. Wenn man die Bibel liest, geht man an einer Reihe Türen entlang und schaut bei jeder Tür durchs Schlüsselloch und jedes Mal sieht man einen größeren Ausschnitt der Herrlichkeit und der Wahrheit. Und wenn er dann wiederkommt, dann wird die Tür aufgetan. Und wir sehen das ganze Bild. Vorher nur Ausschnitte, die uns aber ahnen lassen, was das für eine Herrlichkeit und für eine Größe ist. Aber dann tut sich die Tür auf und ich glaube, wir werden aus dem Staunen und Jubeln nicht mehr herauskommen. Die Predigt heute ist eine Adventspredigt, also wir unterbrechen unsere Reihe zum Heilshandeln Gottes, aber in Wirklichkeit unterbrechen wir sie ja gar nicht thematisch. Nur die Adventszeit ist da und es gibt einen Adventstext und der Thomas hat euch den Adventstext vorgelesen. Aber ich nehme drei Verse heraus, das ist Lukas 1, Verse 31 bis 33 und die kommen hier gleich. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Soweit der Predigttext. Vier Punkte. Hier wird erklärt, wer Jesus ist, wer dieser König ist, der gekommen ist und der wiederkommen wird. Er ist erstens Retter, zweitens ist er der Sohn des Höchsten, drittens ist er Thronfolger, und das ist unser Fokus heute, deshalb heißt die Predigt auch so, drittens ist er Thronfolger und viertens ist er ewiger König. Er sitzt in Ewigkeit auf seinem Thron. Zum Ersten, Jesus ist Retter. Jesus, da heißt es ja in dem Predigttext, dass der Engel der Maria sagt, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Ja, das kommt von oben. Ja. Direktive von oben. Der soll Jesus heißen und Jesus bedeutet, der Herr ist Rettung oder Retter. Im jüdischen Kontext hat man sich da natürlich einiges vorgestellt darunter. Viele oder vielleicht sogar die meisten haben einen politischen Retter erwartet. Naja, den könnten wir heute auch gebrauchen. Aber wie ist es mit uns persönlich? Wie sieht das aus für einen säkulären Menschen, für einen gottfernen Menschen, für einen nicht religiösen Menschen, wenn der hört, es ist euch Gnade widerfahren, denn euch ist heute der Heiland geboren, der Retter. Was fängt ein säkulärer Mensch damit an? Der sagt sich doch, einen Retter? Wieso brauche ich einen Retter? Und wovon soll der mich denn eigentlich erretten? Naja, ich habe Probleme, es gibt Probleme, aber irgendwie können wir die doch immer meistens lösen. Wozu brauche ich einen Retter? Das ist eine Frage, die mit einer anderen Frage verknüpft ist. Mit einer sehr wesentlichen Frage, die sich auch viele Menschen, wenn nicht laut, so doch im Innern stellen. Wozu bin ich hier? Wozu lebe ich? Der Teil der Predigt, der jetzt kommt, der ist eine Wiederholung. Denn über dieses Thema habe ich schon einmal gepredigt, nämlich Heiligabend letztes Jahr. Deshalb kommt jetzt eine kurze Zusammenfassung. Wozu lebe ich denn? Wir wissen aus der Schrift, dass wir mit einer Bestimmung leben. Jeder Mensch ist geschaffen, ist ein Geschöpf, ist von Gott geschaffen mit einer Berufung, mit einer Bestimmung. Warum er hier sein soll, mit einem Sinn des Lebens. Und das ist nichts anderes als Gott zu gehören, zu seiner Familie zu gehören, ihm nahe zu sein, mit ihm eins zu sein. Das ist das glorreiche Ziel, der glorreiche Zweck, weswegen wir leben. Wir sollen zu seiner Familie gehören, aber wenn wir jetzt an seine Familie im Himmel denken, dann müssen wir feststellen, diese Familie ist makellos. Jeder von denen hat ein reines Herz, ein reines Gewissen, eine makellose, ethisch, moralisch perfekte Familie in allem. Das sind wir Menschen offensichtlich nicht und das müsste eigentlich jeder verstehen. So sind wir nicht. Nur zwei Beispiele. Wer von uns ist noch nie seinem Mitmenschen etwas schuldig geblieben an Liebe, an Rücksichtnahme, an Achtung, an Demut, an Hingabe, an Selbstlosigkeit. Wer von uns ist seinem Mitmenschen da noch nie etwas schuldig geblieben? Wer von uns hat noch nie über einen anderen negativ gedacht oder negativ geredet? Unangemessen geredet? Geurteilt vielleicht, unangemessen geurteilt. Um nur zwei Beispiele zu erwähnen. Wer sich jetzt meldet, der hat was nicht verstanden. Was für eine Diskrepanz zwischen der Familie Gottes im Himmel und uns Menschen auf Erden. Gott aber will, dass wir zu seiner Familie gehören. Er will uns haben. Und deshalb brauchen wir einen Retter. Deshalb brauchen wir jemanden, der die Diskrepanz zwischen uns und Gott beseitigt. Das ist der Punkt. Wie rettet uns Jesus? Auf zweierlei Weise. Jetzt kommt der Vers oder die beiden Verse von letztem Heiligabend. Johannes 1, die Verse 12 und 13. Zuerst Johannes 1, 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Wie werden wir Kinder Gottes? Wenn wir ihn aufnehmen, das ist hier verbunden mit dem Glauben. Wenn wir an ihn glauben, dann nehmen wir ihn auf. Wenn wir ihn aufnehmen, dann glauben wir an ihn. Was bedeutet das jetzt in diesem Kontext? Es hat natürlich eine sehr differenzierte, weit gefächerte Bedeutung, dieses Glauben. Aber hier jetzt in diesem Zusammenhang, was bedeutet das, Glauben? Das bedeutet, ich und du glaubst wirklich, dass du einen Retter brauchst, damit du zu Gott kommen kannst, damit du zu seiner Familie gehören kannst. Du brauchst einen Retter und das glaubst du und das erkennst du. Und dann erkennst du, Jesus ist dieser Retter und du wendest dich ihm im Vertrauen zu und sagst, Jesus, ich brauche einen Retter, sei du mein Retter. Er ist der Einzige. Er ist das einzige Angebot. Ne? Ist nicht wie im Supermarkt. Er ist das einzige Angebot für alle Menschen. Und dann kommt er. Und er nimmt deine, und er beseitigt die Diskrepanz zwischen dir und Gott, indem er deine Schuld abwäscht, indem er die Konsequenzen deiner Schuld, meiner Schuld, für sich beansprucht, auf sich nimmt und dafür das Lösegeld, die Strafe, die Kaution oder wie immer ihr das nennen wollt, zahlt. Das geschah am Kreuz. Aber das ist nicht das Einzige, was bei der Rettung notwendig ist. Das ist eine unbedingte Voraussetzung. Aber was passiert, wenn du ein Schwein mit dem Schlauch sauber spritzt? Bitte? Es dauert nicht lange, dann wälzt sich das wieder im Matsch. So machen wir das ja auch. Das reicht nicht, dann einfach sauber zu sein, wenn wir selber dieselben bleiben wie vorher. Sündenvergebung ist wunderbar, aber es hilft dir nichts, wenn du derselbe bleibst wie vorher. Und deshalb gibt es den Vers 13. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Naja. Funktioniert nicht. Jetzt. Deshalb gibt es den Vers 13, der da heißt, es ist hier von denjenigen die Rede, um zu erinnern, die Jesus aufnehmen und an ihm glauben. Von denen heißt es, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, ich fasse zusammen, die also nicht durch den Menschen, sondern aus Gott geboren sind. Das brauchen wir zur Rettung. Das Neuwerden, eine neue Kreatur werden, einen neuen Geist, eine neue Gesinnung, eine neue innere Haltung, eine neue innere Verfassung, verändert von Gott, weil diese neue innere Verfassung ja ein Geschenk von Gott ist. Mit der werden wir nicht geboren. Und dann, ja, dann haben wir Jesus den Retter erlebt. Dann haben wir die Rettung von unseren Sünden erlebt. Dann haben wir die Erlösung von unserem alten Wesen erlebt, das jetzt noch getreulich mit uns geht, aber eines Tages beseitigt wird, wenn Jesus wiederkommt oder wir vor Gott stehen. Jesus ist der Retter, der da gekommen ist und der kommen wird. Zweitens, Jesus ist der Sohn des Höchsten. Der Sohn des Höchsten. Wenn im jüdischen Kontext von der Sohn des die Rede ist, dann bedeutet das nicht immer, aber oftmals, dieser Sohn des, der hat dieselben Eigenschaften wie sein Vater, ne? Der ist dem wie aus dem Gesicht geschnitten und nicht nur aus dem Gesicht geschnitten, sondern auch aus der Seele geschnitten. Und wenn der jüdische Mensch das hört, der Sohn des Höchsten, dann weiß er, dass der, von dem solches gesagt wird, Gott gleich ist. Der ist Gott. Das sagt Jesus ja auch selber. Ich und der Vater sind eins, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. So, und jetzt kommt etwas Wichtiges. Dieser Jesus, er muss auch unbedingt Gott sein. Er muss Gott sein, als Retter, als Erlöser. Denn kein Mensch kann die Sünde eines anderen Menschen hinwegnehmen. Kein Mensch kann das. Also, wenn sich an mir jemand vergeht, sagen wir mal so, und der wird vor Gericht gestellt, dann kann ich ihm und soll es auch vergeben. Aber seine Schuld bleibt bei ihm und er wird verurteilt und er wird bestraft. Ich kann ihm seine Sünde nicht wegnehmen. Kein Mensch kann das. Ein Ertrinkender kann einen anderen Ertrinkenden nicht retten. Ein Blinder kann einem anderen Blinden aus eigener Kraft nicht über die Straße helfen. Das ist nicht möglich. Einer, der im Moor versinkt, der kann sich nicht laut, wer war das, Till Eulenspiegel, am eigenen Kragen aus dem Moor herausziehen. Münchhausen war das, genau, nicht Till Eulenspiegel. Danke. Ja, das ist nicht möglich. Ein Mensch kann nicht die Sünden eines anderen Menschen hinwegnehmen. Das geht einfach nicht. Und deshalb ist Jesus Gott gewesen. Deshalb musste er Gott sein, denn er, durch ihn, können Sünden entfernt werden. Richtig entfernt, weg, beseitigt, ins äußerste Meer geworfen. Futsch! Nur er kann das. Deshalb ist das so wichtig, dass der Sohn, dass Jesus, der Retter, auch der Sohn des Höchsten ist. Und da ganz nebenbei, in Klammern, er muss natürlich auch Mensch sein. Nicht nur Gott, er musste auch Mensch sein. Warum? Weil ein Mensch verantwortlich ist für seine Schuld. Weil ein Mensch für sein Leben verantwortlich ist. Gott ist nicht verantwortlich. Normalerweise bist du jemandem verantwortlich, der über dir steht. Ja, in diesem Leben ist das so. Wer steht über Gott? Über Gott steht niemand. Deshalb muss Gott auch niemals jemandem antworten. Er hat keine Verantwortung irgendeinem Menschen oder irgendeiner Kreatur gegenüber. Und wir machen ihn ja so gerne verantwortlich, oder? Wir machen ihn so gerne verantwortlich für das Chaos dieser Welt. Ja. Wir machen ihn so gerne verantwortlich auch für das Chaos in unserem Leben. Aber er, das ist seinem Wesen zugehörig, der hat keine Verantwortung. Der ist nicht verantwortlich, der ist souverän. Denn alles, was er tut, ist gut und richtig und wahr und edel. Der hat gar keine. Ja? Nach dem Sündenfall hat nicht der Adam zu Gott gesagt, hey, warum hast du mich so gemacht? Wie konntest du es zulassen, dass die Schlange auf meine Frau zukam und versucht hat, sie zu verführen? Hey Gott! Nee, Gott war derjenige, der gefragt hat. Adam, wo bist du? Was hast du getan? Der Mensch ist verantwortlich für das, was er tut. Und deshalb ist Jesus Mensch geworden, damit er stellvertretend für alle Menschen die Konsequenzen unserer Schuld trägt, die Verantwortung sozusagen auf sich nimmt und dafür die Strafe kassiert. Stellvertretend. Viele haben ein Problem mit dieser Stellvertretung. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Ich bin Fußballfan und ich weiß, dass wenn ein Spieler aus einer Mannschaft das Siegtor schießt, dann ist nicht er allein der Sieger, sondern die ganze Mannschaft. Und so macht Jesus uns alle zu Siegern, indem er unsere Verfehlungen komplett auf sich nimmt. Ein Mensch, der Mensch Jesus, starb für alle. Jesus ist der Sohn des Höchsten. Jetzt kommen wir zu unserem Fokus. Jesus ist Thronfolger. Jesus ist Thronfolger. Er ist ein einzigartiger Thronfolger. In unserem Text heißt es, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Wieso? Klammer auf, wieso ist der Sohn des David? Wieso ist David sein Vater? Nun, der Vater von Jesus, also nicht der leibliche, aber der dem Gesetz nach, der offizielle, wie auch immer, das war Josef. Und Josef war aus dem Stamm Juda. Und David war auch aus dem Stamm Juda. Josef war also auch ein Nachkomme Davids. Und somit ist Jesus auch ein Nachkomme Davids. Und deshalb heißt es hier, und aus noch einem anderen Grund, den ich später noch nennen werde, er wird auf dem Thron seines Vaters David sitzen. Dieser Thronfolger, Jesus, der ist ein einzigartiger, der ist ein ganz besonderer weil er ganz, ganz, ganz anders ist als alle seine Vorgänger. Und deshalb gehe ich jetzt noch ein bisschen mal zurück ins Alte Testament. Ihr seht hier, ich habe mal die Könige von Israel aufgelistet. Bevor Israel Könige hatte, da hatten sie Richter. Und am Ende dieser Richterzeit, und wir lesen es in Richter Kapitel 21 zum Beispiel, da war Israel in einem desolaten religiösen, geistlichen Zustand. In einem desolaten Zustand. Warum? Ein jeder, da heißt es, ein jeder tat, was ihm gut dünkte. Die hatten keine Orientierung von richtig und falsch. Da war nichts Absolutes, da war alles relativ, wie heute. Es war alles relativ. Jeder hatte seine eigenen Maßstäbe. Es war Beliebigkeit. Offensichtlich fühlten sie sich damit selber nicht wohl. Sie wollten einen König. Und wenn ihr das mal nachliest, im 1. Samuel 8 findet ihr das. Dann heißt es da, sie wollten einen König, so wie die Heidenvölker das wollten oder Könige hatten. Das hat Gott gar nicht gefallen. Die Israeliten versprachen sich etwas von einem König nach der Art und Weise der Heiden und dachten nicht an ihren Gott. Das war für Gott ein Misstrauensvotum, dass sie einen König wollten. Es war ein Misstrauensvotum. Gott gab ihnen einen König. Es war Saul. Da könnte man jetzt viel zu sagen. Ich sage nur, Gott verwarf ihn nach gewisser Zeit wegen Ungehorsams und Rebellion gegen sein Wort, gegen Gottes Wort. Dann kam David. Auch über David lag ein Schatten und über seiner ganzen Familie. Fast jeder von uns kennt den Ehebruch mit Bathseba und den, wie soll man sagen, in eingefädelten Mord an deren Mann Uriah. Das war aber noch nicht alles. In 1. Chronik 22, da könnt ihr lesen, Vers 7 bis 8, dass David den Tempel nicht bauen durfte. Warum? Er war ein Krieger und hatte zu viel Blut vergossen. Ganz persönliche Anmerkung in Klammern. Der Tempel Gottes hat nichts zu tun mit Gewalt und Blutvergießen. Außer dem Blut Christi, Klammer zu. Ja, ein Schatten über dem Leben Davids, die Sünde mit Bathseba, die quälte die Familie Davids lebenslang. Lebenslang Konsequenzen. Und trotzdem heißt es von David, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wow, wie das. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Könnt ihr nachgucken? 1. Samuel 13, Vers 14 und Apostelgeschichte 13, Vers 22. Der war sozusagen ein Modellkönig. Der war der Modellkönig für alle anderen. Der war die Blaupause für alle anderen. Warum? Es kann nicht an seinen Erfolgen und Leistungen gelegen haben, die unwidersprochen groß waren. Er war nach dem Herzen Gottes aufgrund seiner Beziehung zu Gott. Er hatte eine Beziehung zu Gott. Er schrie zu Gott, er flehte zu Gott, er sah seine Sünde ein, zumindest nach Nathan, nachdem Nathan ihn darauf aufmerksam gemacht hatte. Er bekannte seine Unvollkommenheit, er suchte seinen Gott. Er sagte, es ist so gut, in deinen Vorhöfen zu sein, so gut, in deiner Nähe zu sein. Es war die Beziehung zu Gott, die er hatte und die er pflegte und die er lebte. Und deshalb war er ein Mann nach dem Herzen Gottes und ein Bild, ein Vorbild, ein Muster, ein Modell für die anderen Könige. Doch der Schatten blieb über seinem Königtum. Der nächste war Salomo, ein Sohn, der Sohn von, oder ein Sohn, weiß ich jetzt nicht, von David und Bathseba. Salomo. Ihm wurde viel Weisheit, Macht und Ehre gegeben. Und Ruhm. Aber so gegen Ende seiner Karriere, da ging vieles schief. Er hatte viele heidnische Frauen und er ließ sich von denen verführen, auch Götzendienst zu verrichten. Das war der Schatten auf dem Leben des Salomo. Dann kam die babylonische Gefangenschaft und nach der babylonischen, beziehungsweise dann kam nach Salomo der Zerfall des Reiches Israel in zwei Reiche, das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Und in diesen beiden Reichen gab es 39 Könige. Und von diesen 39 Königen waren es 8, die stammten alle aus Juda, waren es bloß 8, die auf Gott hörten. Alle anderen waren böse sozusagen, alle anderen scherten sich nicht um Gott. Und dann kam die babylonische Gefangenschaft und nachher gab es keinen König mehr im Sinne Judas und Israels. Denn Israel wurde integriert in das Perserreich, dann kamen die Griechen und zur Zeit Jesu gab es auch noch Könige in Anführungszeichen oder Herrscher, aber die waren alle abhängig. Die waren unter der Knute Roms. Waren nicht souverän. Was soll das Ganze? Was will ich euch sagen damit? Warum habe ich diesen Rückblick gemacht? Um zu zeigen, die Könige, die vor Jesus kamen, standen unter einem Schatten des Ungehorsams, der Sünde, des Götzendienstes, auch die guten Könige. Außerdem waren sie endlich. Ihre Herrschaft endete, spätestens mit dem Tod oder durch die Ermordung, wie in vieler Hinsicht. Ja, ihre Königreiche endeten, ihr Leben endete. Dann aber kam Jesus. Ganz anderer König. Ganz anderer Thronfolger. Ohne Sünde. Makellos, unfehlbar. Das ist, da kann kein besserer mehr kommen. Merkt ihr das? Da kann kein besserer, da kann nichts anderes, ein Nachfolger. Da brauchen wir keinen Nachfolger mehr von Jesus. Da gibt es keinen größeren mehr. Da gibt es keinen vollkommeneren mehr. Da gibt es niemanden mehr, der perfekt oder perfekter werden, wenn man dieses Adjektiv überhaupt steigern könnte. Und obendrein ist Jesus ewig. Das ist auch gut so. Das ist wirklich gut so. Wenn wir eine Regierung wählen, ihr Lieben, eine irdische Regierung, wenn wir eine Regierung werden, sei mal ganz ehrlich, nach ein paar Wochen oder spätestens nach einem Jahr, da wollen wir sie schon wieder abwählen, oder? Mit gutem Grund, vielleicht. Jesus ist perfekt, der perfekte König, the perfect king. der lebt ewig. Alles, was er tut, ist recht und richtig und wahr. Das geht nicht rein in unsere Köpfe, ne? Weil das eine Utopie, das scheint wie eine Utopie zu sein. Aber es wird Wirklichkeit werden. Und es ist schon in gewisser Weise Wirklichkeit. Ich weise mal auf ein... auf eine Verheißung hin, die ihr im 2. Samuel findet. Da hat Gott mit David gesprochen und hat ihm gesagt, Vers 11, und hat ihm gesagt, ja, dass er nicht den Tempel bauen kann, dass aber sein Nachkomme nach ihm, also Salomo, den Tempel bauen würde. Und dann hat er ihm aber klar gemacht, Gott wird dir einen Tempel bauen. Gott ist es, der den Tempel baut. Und dann hat er gesagt, dieser Tempel und dieser Thron, der wird auf Ewigkeiten Bestand haben. Der wird nicht fallen. Der wird niemals vergehen. Vers 16. Das hat damals Gott schon verheißen. Er hat es schon angekündigt. Er hat es schon prophezeit. Ich werde euch ein Haus bauen. Nicht ihr mir. Ihr könnt mir gerne Tempel bauen. Ja? Ihr könnt mir gerne schöne Gotteshäuser bauen und da beten, wunderbar. Aber den eigentlichen Tempel, den eigentlichen Thron, den werde ich aufstellen. Und der wird ewig sein. Und ewig Bestand haben. Wie gut, dass nach Jesus nicht irgendein anderer kommt, der dann nicht so ist wie Jesus. Denn Jesus ist the perfect King. Was bedeutet das jetzt alles für uns? Hat das irgendeine praktische Bewandtnis für unseren Alltag? Lasst mich mal so sagen, wir sind Untertanen dieses Reiches, das Jesus aufrichten wird und schon aufgerichtet hat, aber es wird ja in Vollendung noch kommen. Wir sind Mitbürger dieses Reiches. Wir sind Untertanen dieses Reiches. Na, wir sind noch viel mehr. Wir sind sogar die Kinder Gottes. Wir sind Untertanen, wir sind Kinder, wir sind Mitbürger. Was für eine Perspektive. Mitbürger in einem Reich, in dem ein König auf dem Thron sitzt, der makellos ist. Und dessen Regierung niemals endet. Halleluja. Und? Was bedeutet das? Ist das keine Perspektive für unser Leben? Lebst du? Leben wir, lebe ich mit dieser Perspektive in unserem ganz normalen, alltäglichen Leben? Leben wir damit? Ihr werdet mir sagen, und mit Recht, naja, wir müssen doch arbeiten und essen und tun und machen, Verantwortung übernehmen, uns um die Dinge dieser Welt kümmern. In der Tat, das müssen wir. Ja, das sind wir nicht weltfremd, das müssen wir. Aber wir sollen das alles, was wir in dieser Welt tun, auf dieser Erde tun, in diesem Leben tun, auch zur Ehre Gottes tun. Das heißt, nach seinem Geist und nach seinem Willen. Aber natürlich, wir beschäftigen uns mit vergänglichen irdischen Dingen. Ja. Und jetzt kommt aber der Punkt. Wie leicht vergessen wir dabei die Perspektive? Wie leicht vergessen wir, wer wir sind? Wir sind Mitbürger eines ewigen Reiches. mit einem wunderbaren, herrlichen, makellosen, sündlosen Herrn und König. Wir sind Kinder Gottes. Wir vergessen so schnell diese Identität, die wir haben. Das Vergessen dieser Identität, ich nenne das geistliche Demenz. Da leiden wir doch immer wieder drunter. Ja, dann kann uns das der Alltag wie in einem Strom einfach wegreißen, kann unser Bewusstsein für unsere eigene Identität trüben. Und dann haben wir vergessen, wer wir sind. Wir haben vergessen, wer wir sind. Jesus hat wie kein anderer einen Balanceakt hingekriegt. Mit den Füßen auf der Erde, mit dem Geist und mit den Augen im Himmel. Das brauchen wir auch. Dahin muss es gehen. Wir können diese Welt, diese Erde nicht vergessen. Nein, dazu ist die Verantwortung zu groß. Aber wir können die nur mit Gottes Hilfe tragen, das mal, und mit Gottes Stärke, das mal in Klammern dazu. Nein, aber wir müssen das behalten, diesen Blick auf das, wozu Gott uns gemacht hat durch seine Gnade. Wir brauchen diesen Blick. Und wie behalten wir den? Oder wie fördern wir den? Zwei Punkte dazu am Schluss. Oh, ja, lange Predigt. Zwei Punkte am Schluss. Wie behalten wir den? Erstens, wir schauen auf den, der auf dem Thron sitzt. Auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir schauen auf ihn. Und wenn wir auf ihn schauen, das heißt, wenn wir uns anschauen, wenn wir ihn betrachten, in dem, was er getan hat, in dem, was er gesagt hat, in dem, wer er ist, dann gewinnen wir Perspektive. Das passiert. Und noch ein letztes Wort aus Jakobus. Da heißt es, Jakobus 1, 23 und 24, denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, kennt ihr den Vers? Der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel angeschaut hat. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Das ist unsere Situation, oft. Ja? Vergessen, wer wir sind. Und was ist das Gegenmittel, das Jakobus uns hier empfiehlt? Täter des Wortes. Täter des Wortes. Jetzt erschreckt nicht. Nicht Hörer allein. Der Hörer allein, der hört das Wort Gottes, aber es hat nichts zu tun mit seinem Herzen. Der Täter des Wortes ist ein Geretteter. Ist einer mit einem neuen Herzen, ist einer mit einer neuen Identität, ist einer mit einem neuen Geist. Und aus diesem heraus, der aus Gnade gegeben wird, erfolgt die Tat. Und nur daraus erfolgt eine gute Tat. Und wenn wir dann Täter des Wortes werden, dann wird das geschehen, dann werdet ihr merken, dann werden wir merken, wie wir diese Perspektive immer wieder erhalten. Wir sind Mitbürger des Reiches Gottes, Mitstreiter für das Reich Gottes, Mitarbeiter gemacht von Gott für das Reich Gottes, Bürger des Reiches Gottes, Kinder dieses großen Gottes. Dann wächst diese Perspektive. Wir haben Advent und Jesus ist gekommen und wird wiederkommen. Der Retter, der Sohn des Höchsten, der Thronfolger, der Thronfolger und der ewige König. Lebt in diesem Bewusstsein. Amen.